Du brauchst nämlich mehr Nahrung, wenn deine Nahrung, die du einkaufst, nicht die Nährstoffdichte hast.
Also du, wenn du krank bist, dann ist der einzige Wunsch, den du hast, du magst wieder gesund sein.
Ich sterbe jeden Tag mehrere Tote. Die Wahrscheinlichkeit, dass der unter Umständen krank wird, ist nicht gering.
Ich bin Sauna-Junkie.
Das Extremes funktioniert auf Dauer nicht.
Das finde ich unglaublich regenerierend.
All das, was du sagst, das hat dich nicht berücksichtigt.
Ist das Lebensmittel gut für deinen Körper?
Das eine ist das, was du isst, und das andere ist das, was du aufnimmst.
Willkommen zu einer neuen Folge im Halleluja-Podcast. Unsere Mission ist deine Gesundheit. Viel Spaß mit dieser Folge.
Herzlich willkommen zum nächsten Halleluja-Podcast. Ich sitze hier mit meinen beiden Brüdern. Servus, ich bin der Simon.
Anton, hallo, guten Abend.
Und ich bin der Ludwig. Wir wollen heute reden über unsere gesundheitlichen Routinen. Wie machen wir das eigentlich in unserem Alltag? Wie gestalten wir das? Was sind unsere wichtigsten Routinen? Vielleicht, Anton, fangen wir dir ganz kurz an. Wann hast du das erste Mal gemerkt, Anton, okay, Gesundheit ist mein größtes Kapital?
Jedes Mal, wenn ich irgendeine Krankheit hatte. Also du, wenn du krank bist, dann ist der einzige Wunsch, den du hast, du magst wieder gesund sein. Ob das jetzt ein Husten ist, ob das, egal was es ist. Du magst einfach wieder.
Warst
du
das letzte Mal krank?
2000, nein. Letztes Mal halbtot nach Mallorca geflogen. Haben wir Sauna aufgebaut, da habe ich in der Nacht, bevor wir geflogen sind, überhaupt nichts geschlafen, extremes Fieber bekommen und mein Hals ist so zugeschwollen, dass ich nicht mehr reden habe können.
Ja, ist die Frage, was du nicht mehr schlucken hast können, es war irgendein Anflug vor Masern.
Ich glaube, der Anwesenheit war es.
Wunderbar. Eine sensationelle Folge bis hierher. Ich glaube, das gehen wir genauso weiter.
Ja, es ist genauso war es. Wir waren auf Mallorca und das war das letzte Mal. Ich war dabei.
Wir haben auf Mallorca Sauna aufgebaut und im Ärztezentrum heute den Store eröffnet. Und ich bin heute mitgeflogen, weil ich mir gedacht habe, der Simon konnte es nicht allein machen, wie so ein Lonely Brokkoli, müssen wir schon zu zweit machen. Und da die Sauna aufbauen, ich habe wirklich nicht reden können. Wir haben die Sauna aufgebaut, dann ist
ein Ärzte rein. Sagen wir, die Frage ist einmal, was ist Krankheit genau, also oder was ist diese Definition? Ich habe für mich Krankheit so definiert, immer dann, wenn ich bettlägerig bin und nicht mehr meinen Pflichten nachgehen kann, das ist krank. Dann bin ich krank.
Ja, gut.
Alles andere ist für mich angeschlagen. Du warst schwer angeschlagen.
Du musst sagen, du hast mega Glück gehabt. Vor allen Dingen, wir haben unser Hotelzimmer teilt. Also, das war, wo du sagst, also, wir haben unser ein Bett geteilt, wo ich sage, Anton, du atmest in die Richtung. Und ich mag da, weil ich mag gesund bleiben, weil wir haben ja am nächsten Tag dann das Golfturnier gehabt. Das haben wir Gott sei Dank gewonnen, weil ich war ja fit.
Übrigens nur Respekt, das ist wirklich crazy.
Da waren 30 Flightpartner, da waren da Golfprofis dabei, das war schon richtig gut.
Aber das war wirklich, das muss man betonen. Ja. Also da waren wirklich Golfprofis, Profis, ja. Waren sehr gute Golfer. Und ihr habt
tatsächlich. Warst du das letzte Mal krank?
Wie gesagt, es kommt darauf an, wie du es definierst, also angeschlagen.
Also nicht psychisch.
Also psychisch krank, gestresst bin ich, glaube ich. Ich habe jeden Tag mehrere Tote. Aber abgesehen davon, also körperlich krank war ich vor Jahren. Also so, dass ich sage, ich weiß noch genau, wann ich das letzte Mal krank war. Da bin ich von einem Termin gekommen, von einem unserer Berater, sage ich jetzt mal, Gesundheitsberater, das ist ein Therapeut. Und ich bin vom Auto ausgestiegen und ich konnte nicht mehr raufgehen. Ich war wirklich, meine Frau hat mir helfen müssen beim Raufgehen, weil ich nicht mehr im Prinzip gehen habe können. Dann bin ich rauf auf die Couch und da bin ich eine Woche lang gelegen mit Fieber. Das war das letzte Mal und das ist wahrscheinlich
ja,
so.
Ja, das war das. Vier, halt einige Jahre seelische Themen.
Ja, das waren seelische Themen. Es ist so. Es waren einfach. Und das war das letzte Mal, wo ich krank war. Und das war wirklich bettträglich. Da habe ich nichts machen können, außer mich selber regulieren und wieder in die Regulation finden. Und das habe ich dann auch. Und deswegen, ja, genau. Aber das war das letzte Mal. Was ich jetzt echt spannend finde, das ist, weil.
Ich muss mal sagen, wann ich das letzte Mal
krank war. Wann hast du das letzte Mal krank
gewesen? Danke, Ludwig, für die Frage. Ich habe gerade überlegt, ich habe eine Anekdote, das war nach einem sehr intensiven Gespräch mit unserer Familie. Also da ging es um ein großes Thema und danach habe ich 10, also ich war out of order. Und das war auch was, ich glaube, was eine Krankheit kommt ja von Kränkung. Und wenn man, das ist ja so eine große Frage, je nachdem, was unsere Zuhörer glauben, aber zum Beispiel Dr. Rüdiger Dahlke hat ja über 70 Bücher geschrieben und der hat ja so Krankheit als Symbol und das ist ja meine persönliche Auffassung, dass du sagst, okay, wenn du jetzt irgendwas, du holst ja Krankheit. Also das ist kein Zufall,
zumindest
dass du
es dir einfängst. Das ist deine Auffassung. Ich glaube, das ist eine Perspektive auf diese Geschichte. Genau. Ich glaube, es gibt dann noch mehrere Perspektiven und die machen es noch vollständiger.
Genau, aber das ist was meine persönliche Philosophie ist und das ist das, jeder hat ja da aus seiner Sicht recht, aber ich persönlich glaube, dass aus Psychologie wie der Biologie, also es beginnt da im Kopf und je nachdem, was wir nehmen ja, wenn wir reden, dann nehmen wir das meiste, was wir wahrnehmen, ist ja unbewusst. Das hat ja nichts mit Logik zum Tor. Und das war was, da hast du mich richtig niedergestreckt und da wünschst du dir einfach, also ich habe nichts für mich behalten, nicht mal Wasser. Und das Spannende ist, dass du halt dann feststellst, du bist gar nicht fähig und kannst das nicht mehr genießen, dass du auf dieser wunderbaren Erde bist und wie du sagst, du kannst nichts machen. Du kannst
weder essen,
du kannst deine Pflichten erfüllen, du kannst nicht für deine Familie da sein. Du kannst nicht mal schlafen, weil der vielleicht der Kopf brummt oder das bedeutet, das ist ein Zustand, wo du sagst, ich will da möglichst schnell weg. Und da davor war ich, das war dann während der Corona-Zeit einmal, aber ansonsten topfit. Und wie gesagt, das eine, glaube ich, das ist ein Rüdiger Dahlke, der hat gesagt, da ist mein Körper mit irgendwas in Resonanz gegangen. Aber
das ist allgemein, weil das wäre die Frage, die ich vorher gehabt habe. Weil jetzt mal, zumindest konnte ich das von mir so sagen, ich habe dann, wenn ich angeschlagen bin, das ist so der Punkt, weil ich erkenne ja mittlerweile sehr früh oder ich kenne meinen Körper relativ gut und weiß dann genau, in welche Richtung es geht, wenn ich angeschlagen bin. Und dann kann ich Maßnahmen ergreifen, damit ich nicht krank werde. Und das ist sowohl also auf der, ich sag mal, psychischen, seelischen Ebene, aber vor allem auf der körperlichen Ebene. Ja. Sauna ist ja eben zum Beispiel, also für mich zum Beispiel immer.
Ja. Was also ein mega spannender Punkt ja ist, auch wenn du generell, also kannst du ja Krankheit spirituell, ich habe vorher den Podcast auch gehört von jemand, der sehr spirituell ist, dann kannst du schulmedizinisch betrachten, alternativ hast du unterschiedliche Winkel, aber ich glaube, eins kann jeder sagen, keine Ahnung, nimm mal einen Mitarbeiter, der ist in der Arbeit, der hat einen mega schlechten Tag, kriegt nur vom Kunden ein Storno, kriegt nur von seinem Chef einen Einlauf, die Wahrscheinlichkeit, dass der unter Umständen krank wird, ist nicht gering. Und dann kannst du dir fragen, ist jetzt das, weil sich der bei seiner Klimaanlage verkühlt hat oder kann sein, dass das was anderes ist. Und ich persönlich glaube, dass das was anderes ist. Und deswegen also die große Frage, was ist...
Man kennt das ja bei Prüfungen, wie viele Leute davor krank werden und so Geschichten. Oder wenn es dann halt einmal noch lang arbeiten, ich habe einen Buddy, der sehr viel arbeitet und immer, wenn der in Urlaub fliegt, dann wird er krank.
Aber das ist ganz genau, dass er Gesundheitsschulden aufgebaut hat. Ja, weil du in Entspannungsmodus kommst und dann kommt der Körper und sagt, jetzt buchen wir mal ab. Und wenn der genau Konto so nicht gedeckt ist, dann gibt es ein
Quadrat. So ist es, weil das ist genauso, wenn du von Dauerstress, also wirklich von Monate Dauerstress in die Entspannung kommst, dann sagt der Körper, hey, geil, das Stresshormon ist weg, mein Immunsystem ist offen und dann kriegst du halt, bist du offen für alles, weil du ja komplett runtergefahren bist.
Das heißt, wir müssen eigentlich
durcharbeiten. was total witzig ist, ich muss gerade
sagen, wir haben
einen Dozenten gehabt, der war total witzig, das war der Herr Pautz in HR und der hat so erzählt, also ja, er macht viel Sport und so, aber er sagt immer, am Weihnachten, so nach Heiligabend, muss er zum Zahnarzt, weil er irgendeine Not-OP braucht. Oder weil ein Entspannungsmodus kommt.
Irgendein medizinischer Notfall.
Dann hat er das mit Zähnen und der sagt, da muss er zu so einem Nottermin und das ist nicht witzig. Und das ist einfach, weil er sagt, ich weiß nicht, ob er das damals gesagt hat, aber er sagt, er kommt da in einen Zustand, wo der Körper, wo du reflektierst, wo du nachdenkst, wo du sagst, hey, was mache ich eigentlich in meinem Leben? Und dann holt dir sowas ein.
Ja, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, weil das ist so, im Prinzip ist es eine Pseudogesundheit, weil es ist Dauerstress. Und das ist ein Riesenpunkt. Das ist auch einer der ersten Punkte, die ich hier notiert habe, über die wir sprechen können. Und vor allem, wie man das vermeiden kann. Wie kann man das vermeiden, dass man von Dauerstress und man überlebt, versus man ist tatsächlich gesund und hat ein vitales, ich sag mal, Nervensystem. Und was ein großer Indikator ist, ist halt natürlich die Herzratenvariabilitäten. Ja, ich beantworte das gleich. Eine richtige Frage, weil es geht ja darum, wie kannst du erkennen, bist du jetzt nur fit oder eigentlich völlig überlastet oder bist du tatsächlich in einem, sag mal, nachhaltigen Regenerationsmodus trotz Stress? Und einer der großen Themen, was ich bei mir immer merke, das ist einfach, wie immer, Schlafqualität und einer der Themen ist, und Schlafqualität ist, die Herzratenvariabilität nennt man das. Das ist einer der größten Marker für Langlebigkeit und eben auch Regeneration, damit man eben nicht in den Urlaub fährt und sagt, okay, jetzt hat man Dauerstress weg und jetzt fällst du komplett ein. Das ist für mich einer dieser Dinge. Du brauchst einfach regelmäßig, am besten täglich eben diese Ideen,
damit du
eben
das? Tatsächlich
Sauna. Also mir ist es die Halle.
Wie oft gehst du?
Jeden Tag.
Wie lang?
Minimum 12 Minuten.
Das heißt, das ist die einzige Aktivität, um den gegen...
Das ist für mich die robusteste.
Okay, also aber was machst du neben dem No, neben Sauna? Das sind ja nur 12 Minuten.
Ich mache viel neben Sauna, aber das ist das, wo ich merke, dass es den größten Hebel hat in Bezug auf diese Regeneration-Modus. Also Grundvoraussetzung dafür, zum Beispiel von Stress, ist ja was mega Wichtiges, wäre zum Beispiel Magnesium oder die richtigen Salze, Mineralien. Weil wenn die fehlen, dann bist du grundsätzlich schon mal mehr gestresst. Dann, ich bin zum Beispiel mega anfällig für zu viel Kaffee trinken. Das heißt, wenn ich zu viel Kaffee trinke, kein Magnesium und dann in die Sauna gehe und dann noch vorm Abend oder vorm Schlafen, ich sage mal, wenn ich nur ein Burger-Menü reinhaue vom McDonald's, dann ist es natürlich auch nicht sinnvoll. Das heißt, es gibt ganz viele Dinge, die ich nicht mache. Das ist eher das Thema.
Machst du, Anton, für Regeneration? Was ist dein Ausgleich? Bloß du sagst jetzt auch saunieren.
Wir haben eine Sauna gehabt. Ja. Natürlich gehe ich in die Sauna. Bei mir steht im Schlafzimmer eine Sauna. Ich bin Sauna-Junkie.
Wie oft gehst du?
In der Woche im Durchschnitt einmal. Das heißt nicht jeden Tag, aber manchmal am Tag zweimal. Sonntags ist das ganz oft, dass ich da am Vormittag gehe, ganz entspannt, und am Abend. Dann spazieren gehe, mache ich sehr oft, weil wahrscheinlich wieder nur währenddessen gearbeitet, aber das hilft mir am Abend. Und Schlaf ist für mich das Wichtigste. Mhm. Also ein guter Schlaf.
Simon, was magst denn du zur was war das Thema jetzt gerade? Zur Stressbewältigung. Was machst du in dem Alltag?
Ich telefoniere mit euch beiden.
Unser Selbsthilfegruppe, ja.
Nein,
abgesehen davon.
Nein, also was mega ist, also Sport. Natürlich in die Saunerei ohne Handy. Was für mich der größte Gamechanger ist, darf ich nicht immer, am Sonntag das Handy wickeln. Weil die Informationsflut, die ballert, die macht uns einfach kaputt. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn du der Bildschirmzeit anschaust, das macht dir einfach platt. Vor allen Dingen Sonntag ist, ich merke, wenn ich am Sonntag auch was tue, ich spüre das die ganze Woche, so eine intensive Woche, wenn ich am Sonntag Regeneration mache, ich fahre in den Berg, ich fahre in den Tegernsee oder wo auch immer es richtig schön ist, ich spüre diese Erholung bis Mittwoch, wo ich sage, das ist einfach mega. Und natürlich Schlaf. Wir haben uns mit Schlaf intensiv beschäftigt. Ich denke, das ist ein großes Konzert. Unter der Woche gelingt es mir natürlich schlecht. Das ist immer die Frage, wenn du junge Kinder hast. Natürlich auch der Schlaf dementsprechend.
Wahnsinn.
Das ist einfach so. Aber ich glaube, das Größte oder was ich sehr liebe, ist in der Früh Sauna reige auf die Nacht. Ich gehe oft zweimal. Ich mag das am Abend fast lieber, weil das erinnert mich vom Farbspektrum. Ist das wie so eine Lagerfeier. Und dann tue ich mir die Frequenzreihe, die so zur Entspannung oder mal diese Glücklich-Frequenz finde ich auch mega. Und dann das Handyweg einfach da drin sitzen und manchmal nur Buchseiten lesen. Digital freie Zone, das ist so, was ich mache.
Was mir extrem hilft, deswegen wirklich Sauna. Wenn man wirklich die Halleluja-Sauna ist bei mir das Tool Nummer eins, weil ich fahre extrem, ich finde diese Aromen einfach mega.
Aroma?
Ja.
Was nimmst du für Aromen?
Ich habe hauptsächlich Zirbelkiefer. Und das, also für mich ist das ein psychologischer Anker, wo ich sage, das holt mir sofort runter. Ich kenne das vom Wellnessen, also bei einer meiner ersten Wellness-Erfahrungen, wo ich in Hotels war, war eben auch diese Aroma, und das bringt mich sofort, ja. Das bringt mich sofort in diese gefühlte Erholung.
Ja,
der Körper zieht danach, aber.
Was ich auch noch mega finde, was ich nur ergänzen möchte, was ich einer der, es kommt gleich noch Schlafen, das Genialste zur Erholung, das ist so ein Golflight. Also wenn wir beispielsweise mal 3 Stunden draußen sind, das ist, du bist in der frischen Luft, weil das Handy hast du im Bag, das ist auch auf Flugmodus. Vielleicht machen wir zwischendrin ein Foto, aber dieses fühlt sich auch wie so ein Dog im Urlaub gewesen sei. Das finde ich noch extrem krass, weil du hast einen Boy, du hast einen Schläger, du bist mit dir beschäftigt, du bist gedanklich gezwungen, weil es einfach so anspruchsvoll ist technisch, dass du nur da bist, wenn es schön Wetter ist, du triffst, oder ja, du bist da so bei dir, und das finde ich extrem.
Das finde ich unglaublich regenerierend, ja.
Da gibt es sogar Studien, dass Golfer länger leben. Kann man vorstellen. Also, das war ja selbst, du triffst so Typen, wo du sagst, oh, der schaut aber ganz alt aus. Dann haut der da drauf, dann denkst du, boah, ich bin hier der Alte. 83 Jahre, mit wie ein Turnschuh.
Gut, ob das dann so ist, dass die Golfer lang leben, keine Ahnung, aber es ist tatsächlich so, dass es auf jeden Fall von dem psychologischen Erholungseffekt ist das enorm. Also das ist absolut crazy.
Ja. Wir reden ja über das, was wir so machen. Natürlich, wir durch die Sauna beschäftigen wir intensiv damit. Was ich auch mega cool finde, Ludwig, wenn wir mal über Ernährung gehen. Ernährung, das ist ja, du bist, was du isst. Was hat für die, wie hängt mit, aus deiner Sicht das zusammen, Ernährung mit Kranksein oder mit Wohlbefinden oder mit Thema den Stress besser wegsticken oder fit im Leben stehen? Wie hängt das für die zusammen?
Also, Klammer auf, das Thema Ernährung ist wie eine Debatte über Religionen. Das mal ganz vorneweg. Und das, wenn ich jetzt so sage, ich weiß, dass es 100 Lager gibt, das ist das Problem. Und egal, was ich sage, es gibt die einen, die sagen, es ist mega und die anderen sagen, was für ein Bullshit.
Gut, aber für die persönlich.
Deswegen, genau, kann ich für mich persönlich sprechen und sagen, was für mich ein großer Gamechanger war, ich habe ja, das ist ja das nächste Witzige, ich habe das noch in keinem Podcast erwähnt, aber ich war ja meine ganze Jugend, glaube ich, chronisch müde, weil ich keinen Weizen vertrage. Also ich bin nicht Zöliakie, also nicht, ich habe keine Zöliakie, das ist keine schwere Weizenunverträglichkeit, aber ich reagiere auf das und das ist ein enormer Entzündungstreiber bei mir. Und ich habe das bei mir immer gemerkt, wenn die Augen, also die Augenlider, Freunde der Sonne, wenn die immer angeschwollen sind, das ist nicht normal, okay? Das heißt, jedes Mal, wenn ich, komme mir heute noch erinnern, da wo ich mir das bei mir umgestellt habe, dann habe ich mit meiner Frau Bio Schupfnudeln gekauft. Und dann habe ich seit Jahren mal wieder das erste Mal so Schupfnudeln gegessen und ohne Witz, ich bin während dem Essen eingeschlafen. Ich hab wirklich am Tisch habe ich so wieder die Energie, du isst was und dann geht die einfach so und dann werden die Augen wieder und denkst dir, was ist los? Und das kennst du, wenn du dich normal ernährst. Also kurzum, erst an alle, die das nicht verstehen oder nicht wissen, es ist nicht normal, vom Essen müde zu werden. Wenn du vom Essen müde bist, dann isst du das Falsche. Das ist schon mal das Erste. Wenn du das verstehst und dann auf die Suche machst, was tut dir gut, das ist schon mal die erste große Geschichte. Und jetzt zur Ernährung selber. Ich sag, wenn du die großen Entzündungstreiber oder die großen Unverträglichkeiten, die jeder irgendwie hat, die mal weglässt, das ist in meinen Augen ein Gamechanger. Nummer eins. Und dann ist das Nächste nicht, was du isst, sondern wann du isst. Du darfst nicht ständig Zwischenmahlzeiten haben. Du kannst nicht irgendwie fünf Minuten vorm Essen, vorm Schlafen gehen, irgendwie nochmal eine Pizza reinknallen und meinen, dass das irgendeine gute Idee ist. Das heißt, die erste Idee ist einfach die großen, großen Unverträglichkeiten und Toxine wirklich einfach weglassen. Und das Zweite ist, wann isst du?
Mhm. Wie darfst du die Frage beantworten?
Genau so. Es gibt verschiedene Lager. Wir persönlich, oder sagen wir ich, glaube, ich beiße ja genau dasselbe Fleisch. Ich esse ganz wenig Gluten, so gut wie eigentlich gar keine Milchprodukte. Alle heiligen Zeiten mal so ein kleiner Cappuccino, mehr so ein Espresso Macchiato. Und dann halt schauen, dass das Essen so toxinfrei wie möglich ist.
Was heißt toxinfrei?
Das wird angefangen, weil du legst einen ganz großen Wert auf.
Weil das ist ja was heißt toxinfrei? Also was ist giftfrei. Deine Überzeugung? Was ist aus deiner Sicht giftfrei?
Du kaufst was vor einem Bauernhof, wo du weißt, wo der Bauernhof ist und du weißt, dass auf dem Bauernhof keine einzige Chemikalie verwendet wird.
Hm. Also das bedeutet.
Also Regionalität ist.
Regionalität ja. Und also vor einem Discounter, wo ich nicht weiß, wo das Tier gestanden ist, finde ich extrem schwierig, da was einzukaufen.
Das heißt, du achtest, du wiederholst oder.
Ich achte darauf, wo das Essen herkommt. Also Unser Cousin ist beispielsweise Biobauer. Da weißt du ganz genau, wo ist das Rind, wo ist das Schwein, wo ist es gestanden. Dann natürlich, wann essen. Das ist ein sehr großer Hebel. Und dann, wie viel?
Kannst du das definieren für die, wann isst du? Oder was machst du denn nicht? Was versuchst du zu vermeiden?
Also ich esse zweimal am Tag. Ich esse einmal mittags und einmal abends. Und ich schaue, dass das Essen so giftfrei wie möglich ist. Das heißt, wenig Schadstoffbelastung wie irgend möglich. Und dass ich kein Weizen, kein Gluten zu mir nehme, während Essen nichts trinke. Lauter so Geschichten.
Okay. Es sind mehrere Dinge, da können wir kurz ein bisschen versuchen, es zu definieren, weil es ist sonst sozusagen so viele Hülsenwörter, mit denen man nichts anfangen kann. Wenn du sagst, toxinfrei, ist es in meinen Augen, du kaufst Nahrung, weil ich weiß, wie du einkaufst, da sind keine Etiketten drauf.
Keine hochverarbeitete
Lebensmittel. Es ist kein verarbeitetes Lebensmittel. Du kaufst vielleicht Süßkartoffeln, du kaufst Steak, du kaufst vielleicht nur irgendwie ein Brot vom irgendwo.
Nicht einmal Brot.
Nicht einmal nehmen wir das. Also kurzum, es gibt im Prinzip keine Zutatenliste, weil das, was du einkaufst, ist die Zutat. Richtig? Genau.
Avocado, Birnen, Äpfel, Honigmelone, Wassermelone, dann meistens Rinderfleisch, auch keine Wurst, es sei denn,
also keine verarbeitetes Lebensmittel.
Genau.
Genau.
Und Menü, da wo kein Ticket drauf ist und wo wirklich unverarbeitet ist.
Genau. Und was ist da das Wichtige ist, hier nochmal, ich bin der Meinung, beim Fleisch konsumieren ist es, weil es gibt ja hier wieder 100 Läger und dann gibt's, ich bin hier der Meinung, wenn man Fleisch isst, ist es in, so wie bei allem. In meinen Augen immer versuchen, die beste Qualität zu bekommen, die es so gibt und dann regulieren, sodass es eben Sinn macht. Also nur Fleisch essen, gibt es ja die Carnivore-Typen, die dann sagen, hey, die sind nur Fleisch. Ist in meinen Augen alles, was extrem ist, funktioniert auf Dauer nicht. Das ist so mein allgemein, kann man das sagen. Ob du es Richtung vegan oder sonst irgendwas sagst, aber jetzt bringst du schon den Läger ins.
Ja, was das ist oberspannend eigentlich, was du da vorwegschicken musst. Ich habe da mal so eine Studie gelesen von so Ureinwohnern, das Mikrobiom. Also wie gesagt, wir sind ja keine Ärzte, keine nichts, wir beschäftigen uns und dann hast du, es tut mir saugut, ich bin richtig fit. Es funktioniert, ich bin nicht krank und so, es ist Indikatoren, das funktioniert. Und das für jeden anderen. Und was ich so spannend gefunden habe, sind irgendwie so Ureinwohner, die wohnen auf einer Insel und die haben irgendwie, hätten Fisch, aber die ernähren sich überwiegend von Süßkartoffeln. Mhm. Und die kennen, das Mikrobiom hat die Fähigkeit, irgendwie diese Aminosäuren zu produzieren. Mhm,
das ist geil,
genau. Und das bedeutet, ihnen fehlt nichts. Dann gibt's welche, wo sagen, die deren zum Beispiel Zähne putzen, die deren sie mit so einem Blatt einmal die Zähne abwischen, die sterben mit dem Gebiss, mit dem es das so noch die Milchzähne gekommen ist und das gerade. Da gibt's ja die krassesten Bilder, wie schaut der Gebiss aus mit einer Ernährung? Da gehen wir mal nur. Ich bin dafür, dass wir in zukünftigen Podcasts so Bilder kommen einblenden. Oder mal, das ist nämlich mega krass. Aber zum Fleisch wollte ich eins sagen, da hat der Rüdiger Dahlke mal was Cooles gesagt. Also ich erwähne den immer wieder, weil das ist einer, der hat ein paar coole Sachen, wo ich da rauspick und der sagt eins aus meiner Sicht, sehe ich es genauso. Du isst Angst. Das heißt, wenn du so einen Schlachtbetrieb nimmst, da gibt es so Dokumentationen, da wenn das Tier nicht auf 24 Stunden exakt geschlachtet wird, krepiert es an Herzversagen.
Ja.
Und da siehst du ja, dass das halt massiv hochgezüchtet ist. Und das Viech, das hat ja einen siebten Sinn. Das ist wie die Ratte, die ist drei Tage bevor das Schiff untergeht, ist die schon am Hafen runtergegangen. Und das Tier spürt, dass es stirbt. Die ganzen Hormone gängen ins Fleisch und das isst du. Und der sagt, du isst Angst. Und den Gedanken, den habe ich vor viele Jahre her, aber das ist das, was ich in meinem Kopf gehabt habe. Und deswegen, wir waren einmal beim Hermannsdorfer, bei uns ums Eck da, oder mal Ding, wo ich sage, da steht das Tier, so machen die das.
Das ist eine Massentierhaltung.
Das ist in ihrer Philosophie.
Ja,
und wie du sagst,
oder das ist eine Wertschätzung für das Ganze da. Das ist
oder Demeter-Qualität, wo du sagst, hey, mir tut es gut, ich weiß, ich war da vor Ort, ich habe keine Storys oder ich muss irgendeiner Werbeagentur was glauben, ich war da, ich habe gesehen, ich schmeck's, es tut mir gut, ich werde nicht krank. Das sind ja lauter so Indikatoren, wo du sagst, hey.
Ja, und vor allem bei der Massentierhaltung. Also ich habe da neulich eine sehr coole Geschichte gehört, aber zum Beispiel bei einer Wurst. Du weißt ja nicht, wie viele 100 Rinder in derselben Wurst
mit drin sind. Überhaupt, das ist nicht drin, das ist ja...
Ja, oder Schwein, aber kurzum, da werden ja quasi 200 Viecher gemischt. Das finde ich extrem schwierig.
200 ist nicht
oder
viel.
Ist, also sag mal, sehr viele.
Sehr viele.
Das hat nichts mit der Regionalität zu tun.
Ja, also kurz dann die verschiedenen DNA-Schnipsel von hunderten Tieren in einer kleinen Wurst. Hochverarbeitet, mit sämtlichen Zusätzen, Chemikalien, damit es haltbar ist. Wann läuft so eine Wurst ab? Das ist das Nächste. Also...
Und das finde ich extrem schwierig. Und dann, sagen wir, gibt es Bio und dann gibt es Bio. Und das ist dasselbe wie bei Eier, Freilandhaltung. Und dann, wenn du das anschaust, dann hast du es heute 10 Hähne auf einem Quadratmeter und nicht 50 Hähne auf einem Quadratmeter. Das ist überspitzt.
Hast du die Doku mal gesehen, wie so Hühner, die werden ja geimpft. Hast du das schon mal gesehen, auf so einer Farm, wie das läuft? Da läuft so ein Ernter durch, der erntet die Hühner und die kommen dann hinten raus. Und da ist einer, der nimmt die und der haut... Ich glaube, den Häuser oder das Viech so auf so einen Tacker drauf, wo halt die Injektion kriegt und dann geht er durch und die sind Riesenhallen.
Ja, aber das ist halt, also das ist Massentierhaltung. Und ich sag mal, da kann man jetzt ethisch davor halten oder praktisch, was es ist. Andererseits musst du da auch sagen, es ist halt einfach billiges Fleisch. Ich will es nicht konsumieren, es gibt nur Leute, muss man auch ganz ehrlich sagen, die sind auf sowas angewiesen.
Ja
gut,
aber wir reden ja darum, was wir machen hatten und natürlich gibt es 40 Millionen verschiedene Sachen, sich zu ernähren.
Ich mag da noch eins anfügen und zwar habe ich das mega spannend gefunden. Ich bin ja auch zum Teil mit unserem Cousin, der hat den Bauernhof von unserem Onkel übernommen und ich habe da hin und wieder im Stall ausgeholfen. Und dann tust du quasi, die haben, glaube ich, 12, 13 Milchkühe gehabt. Und dann hat mir das eine Frau eben gesagt, und zwar, dass bei denen, wenn Leute mit Milchunverträglichkeit reinkommen, dann ist die am, sagen wir, melken, und dann nimmt die Kuhmilch von einer Kuh und sagt, wer ist, hat eine Milchunverträglichkeit. Und dann meldet sie jemand und dann sagt, trink das, ich garantiere dir, du hast keine Unverträglichkeit. Und dann trinkt er das und das tut der gar nichts. Und es ist völlig logisch, dass für die Milch werde auch von zigtausend Kühen gepanscht. Mhm. Und wenn du das quasi von einer Kuh hast, oder sage ich mal nur von fünf Kühen, ist es was anderes, wie wenn 10.000 verschiedene Rindermilch Dinge bei Milch, da gibt es ja die verschiedensten Institutionen, wo das gesammelt wird. Und dann wird das alles gepanscht in Joghurt, Milch, und das ist dann auch wieder, keine Ahnung, wie viele Tausende in einer Milch.
Also ich glaube, zusammenfassend, was ich zur Ernährung nur ergänzen will, weil es ein unendliches Feld ist und nur eine kleine Facette von Gesundheit, oder ja, ist nicht ganz klar, aber wesentlicher und trotzdem überschaubar. Ich finde es spannend, weil wir werden auch einen Podcast über Supplements, mein Ziel ist, dass wir einen speziell über Supplements machen.
Ja, das machen wir.
Haben wir schon mal darüber gesprochen. Aber was ich am mächtigsten finde, da gibt es auch so eine Studie, was passiert am Menschen, wenn er sich schlecht ernährt und gutes Wasser trinkt versus schlechtes Wasser trinkt und gut ernährt. Wer gewinnt?
Aber das ist dann allgemein die Makrodebatte über mehr Nährstoffdichte und was bedeutet Nährstoffe in Bezug auf Wasserqualität.
Ludwig, aber ich will ja noch einen Punkt gerade machen. Die Frage ist ja, wie kannst du dich gesund ernähren? Und was ich für mich spannend finde, wenn du dich damit beschäftigst, dass die Ergebnisse von dem, wo die ein schlechtes Wasser drungen haben und gut ernährt, wesentlich schlechter abgeschnitten haben wie diejenigen, die sich schlecht ernährt haben und gutes Wasser. Das bedeutet, mag jetzt wieder individuell sein, aber was ich zum Beispiel mega spannend finde, fang an, beispielsweise Gluten mal 4-8 Wochen wegzulassen oder 94 Tage.
Also Gluten, ja.
Gluten. Fang an, nur noch, also kein Leitungswasser zum Trinken, davor halt ich persönlich gar nichts, sondern trink gutes Wasser. Gutes Wasser ist aus meiner Sicht zum Beispiel, ohne hier Werbung zu machen, also unbezahlte Werbung, aber so mega findest du zum Beispiel Blose, Black Forest oder richtig geniale Osmoseanlagen, Wasserfilteranlage, das, also Wasser trinken, Zucker weglassen, also weißen Zucker.
A Game Changer.
Also lass absolute weißen Zucker weg und du nimmst einfach schon mal, und je nachdem, was dein Body Mass Index ist, wie du zufrieden bist, du
entschlackst. Und ganz kurz, Zucker ist auch Kohlenhydrate wie zum Beispiel Weißbrot, okay? Also Zucker ist nicht nur der Industriezucker, sondern alles, was Weizen ist im Prinzip, reiner Weizen.
Du gehst aber jetzt schon einen Schritt weiter. Fang nur mal an, den weißen Zucker wegzulassen. Ersetzt ihn durch Datteln. Einfach mal testen, muss man nichts glauben. Und genau, sowas wie, einfach damit geht er einher, die ganzen Süßigkeiten. Lass den ganzen Zeig zwischendrin weg. Ich finde das Wahnsinn in den Offices. Da sind überall diese Naschdinger, aber die machen die einfach.
Die machen die fertig.
Und Zucker, wirklich, das macht die fertig. Und wo mir die Bedeutung von Zucker nochmal extrem bewusst worden ist, da waren wir im Krankenhaus. Und da hat uns, eine Freundin hat erzählt, dass die Kinder, die am Peaks kriegen.
Ich hab das erlebt.
Die kriegen, oder du ja, kriegen. Oder hast du das nicht du erzählt? Nein, die Marie hat mir das damals erzählt, aber du kannst belegen, die werden betäubt mit Zucker.
Ja, also klein, also Babys, wenn die auf Intensivstation kommen und die bekommen in irgendwo eine Nadel gesetzt, dann werden die mit Zucker betäubt.
Ja, und da wird dir ja bewusst, wenn du da mal reinschaust, biochemisch kenne ich mich nicht aus, aber letztendlich, ihr vergleicht das manchmal wie Heroin, weil das du bist Heroin. Ja nach dem Zeig, bist ja du süchtig und du merkst, du hast eine Abhängigkeit, und wenn du mal schaffst, davor wegzukommen, durch Obst ersetzen, weil Fruchtzucker ist ganz was anderes. Auch hier sind ja manche, da gibt es wieder Süßmittel und so weiter, das ist ein ganz eigenes Thema. Aber nur mal Thema Zucker weglassen, kurz Wasser trinken ist, und Gluten mal weglassen für 90 Tage, ob es verträglich bist oder nicht.
Unverarbeitete Lebensmittel.
Und dann kommt das Nächste. Weil ich höre schon wieder die Leute, wenn sie so überlegen, oh, ich ernähre mich so. Also ich vegan, ich ernähre mich Carnivore irgendwie. Ich ernähre mich nur...
Carnivore ist Fleisch.
Ja, Fleisch passiert. Der andere ist nur Früchte oder wie auch immer. Und dann schwört er mir jeder auf seins. Und was man dann, glaube ich, ein bisschen einordnen muss, das ist ein bisschen für seine eigene Historie anschauen. Weil, wenn ich von McDonald's Ernährung auf IG zur Vegetarier gehe, also nur frisches Gemüse, dann fühlst du dich natürlich besser für gewisse Zeit. Und das ist der Punkt. Oft 7 Jahre dann, weil dann oft die Nährstoffmengen, die damit einhergehen, ohne dass es da irgendwie
du willst jetzt damit sagen, bin, dass das
dass es einfach verschiedene Stufen gibt, wo man sagt, okay, es gibt, dann gibt es wirklich Leute, die sind individuell, jeder ist wirklich anders. Also und ich glaube, universell kann man sagen, ich hab eins, was ich mega gefunden habe, was du jetzt gerade gesagt hast, und zwar, wenn es eine Regel gäbe, die ich befolgen würde, ist einfach, keine verarbeiteten Lebensmittel einkaufen. Dann musst du es ja gar nicht essen. Das heißt, wenn du Coca-Cola daheim hast oder keine Gummibärlis, dann kannst du es auch nicht essen.
Ja gut, und das ist das, was du gerade ansprichst, bedeutet ja dann, du kochst selber, weil selbst
absolut.
Bei der Punkt ist ja absolut. Wir lieben es auch, gut essen zum Gehen, aber du weißt, das Steak, das wäre karamellisiert mit Zucker und dann wird Seed Oil drüber geschüttet. Und das sind, da merkst du, du bist wo dort und du hast nicht den Standard, den du bei dir daheim hast. Und wenn du das ansprichst, bedeutet es selbst kochen. Und die Frage ist, wir für unsere Zuhörer kochen selber, haben da Bock drauf, sind beide berufstätig. Das ist, also
aber das ist dann schon, die muss man ehrlich sagen, ein bisschen die logische Konsequenz, weil wenn du so einkaufst, wie man, also ich kaufe wirklich auch nur unverarbeitete Lebensmittel ein, wenn du glutenfrei dich ernährst. Ich meine, versuch mal Weizen wegzulassen. Du kannst nur Nahrung kaufen. Du kannst, also du isst Gemüse, Obst, Fleisch, Käse.
Was
und dann noch Reis wahrscheinlich. Also du andere Kohlenhydrate, nee, aber das war's dann.
Was eine ganz heftige Konsequenz ist von dem, was du gesagt hast, Ludwig. Du brauchst dafür Geld.
Du brauchst dafür Geld.
Du,
ja,
du musst es leisten
können und wollen.
Wir sind nicht in Amerika, aber ich meine, viele Leute schreien nach Regionalität und kaufen dann und konsumieren ganz anders. Also, aber was ich spannend finde, ist, wenn du das umsetzt, was du gerade gesagt hast, dann kann es sein, dass du das Dreifache an Geld pro Monat brauchst, was du heute machst. Ich bin manchmal schockiert, ich würde es zu erinnern, dann darfst du ergänzen. Und zwar, wenn du, unser Onkel, der hat eine Biomarktkette gehabt, der hat seine Sohn jetzt übernommen, wo wir einkaufen dürfen. Und wenn ich meine Historie nehme, ganz am Anfang so, ja hier, ganz ausgewählt. Und mittlerweile, wenn du das wirklich komplett umsetzt, was du sagst, das kostet richtig Geld. Und dann hat mir mal einer gesagt, hey Simon, alles recht und schön, was du gerade erzählst, aber dafür musst du Geld haben. Und das bedeutet, wenn du gesund sein willst, brauchst du das nötige Kleingeld dafür. Und das ist ein ganz krasser Punkt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich muss es überprüfen, 60% der Einwohner in Deutschland leben an der Armutsgrenze, beziehungsweise die können sich das, was du gerade ansprichst, schier nicht leisten. Die müssen vielleicht die Fertigpizza, die müssen vielleicht für 2,99 Euro das oder das für 1,99
Euro. Das ist ja alles gut, Simon. Das ist alles gut. Nur, wie gehen wir in so einen Discounter einkaufen? Diejenigen, die sich das in Quote, das gibt es Situationen, wo du dir nicht das Beste leisten kannst. Der Punkt ist nur, wie viel liegt heute dann Zeug im Einkaufswagen, wo du dir denkst, ja gut, das sind jetzt
nimm Cola,
40 nimm Euro für Süßigkeiten. Dann denkst du, okay, gut, die 40 Euro, jetzt kannst du sagen, gut, du brauchst Süßigkeiten, aus welchen Gründen auch immer, du bist zuckerabhängig, keine Ahnung. Aber ich will nur sagen, das stimmt, aber wenn du mal die Kasse aufbesserst, indem dass du den ganzen Müll mal nicht einkaufst, was würde dann überbleiben? Und dann ist es auch so, wenn ich es ganz kurz sagen darf, du brauchst nämlich mehr Nahrung, wenn deine Nahrung, die du einkaufst, nicht die Nährstoffdichte hast. Das heißt, es gibt so Studien, ich habe das gerade nicht im Ohr, kann ich vielleicht nachher schnell nochmal raussuchen, vom Paul Check ist das, der einfach nur erklärt, wenn du nährstoffreiche Nahrung zu dir nimmst, also das heißt im Prinzip, ich sage mal Bio, wobei Bio auch nicht gleich Bio ist, hast du gerade erwähnt, ich würde sagen regional. Regional wirklich sehr gute Nahrung, wenn du die kaufst, hat die mehr Nährstoffe und dann bist du schneller satt. Also du isst weniger. Es wird alles besser. Und ohne irgendjemanden zu werten, aber ich bin halt oft an der Kasse irgendwo und dann ist halt jemand, der ist wirklich vor mir, ich kann es nicht anders sagen, aber der hat einen BMI, der ist halt, ja.
Der ist sehr schlank.
Der ist, ja, ist halt jenseits von Gut und Böse. Und dann schaust du in den Einkaufswagen und dann ist für mich die Frage beantwortet. Also dann sage ich, wenn das einkaufen würde, konsumieren würde wie das, dann würde ich auch querschlank werden. Das ist so.
Da bin ich schon völlig bei dir.
Also, allerdings, der Simon hat völlig recht. Ich will bemerken, was ich für mich an Geld ausgebe. Mir ist das sehr wichtig. Ich kaufe mir viele Sachen nicht. Und das Einzige, wo ich sage, das ist mir wichtig und da gebe ich gern Geld für aus, ist Ernährung. Aber was ich dafür ausgebe, das ist sehr viel Geld.
Du, ich war neulich, weil mein kleiner Sohn, der war da an der Wurst, an der Kühltheke und es gibt unterschiedliche Butter. Und da hat er halt so eine Butter ausgefischt für 6,59 Euro. Der Ohrbutter, yeah, also du kannst ja das, jetzt gibt's ja, sagst, ja, das ist jetzt, aber ich will nur sagen, du hast völlig recht. Die Leute kaufen sich viel Schrott, sind sich nicht dessen bewusst. Und nur die proaktive Entscheidung für das Gesunde kostet Geld und das musst und das du musst haben. Du,
auch wenn du dann die Kasse nicht so groß ist, musst du strategisch durchdenken. Das ist halt so, da musst du jetzt sagen, okay, wie du gesagt hast, Anton, du kaufst ganz voll nicht. Ja. Weißt also, du, was das muss man auch ganz eindeutig sagen. Also,
und der eine Punkt, den du gesagt hast, ist es ja nicht mehr ein Ding an den Sternekoch, dem wir öfters schon Kontakt gehabt haben. Und der gesagt hat, eine gelbe Rübe, also eine Karotte im Vergleich vor 10 oder vor 20 Jahren hat 90% weniger Nährstoffe drinnen.
Also vor 20 Jahren hatte dasselbe Lebensmittel 90% mehr Nährstoffe Inhalt.
Deswegen brauchen durch die ganze Monokultur, ich meine, nehmen wir mal, wir sind hier in Bayern, es sind viele Biogasanlagen, die karren den Mais aus 100 Kilometer zusammen und die betreiben Monokulturen, die Boden werden ausgeraubt oder beziehungsweise werden halt natürlich immer dieselben Nährstoffe rausgezogen. Das heißt, das ganze Zeug, selbst wenn es Bio und
eben,
was ist der Punkt? Das Zeug, du kannst dir das gar nicht, sag ich mal, fressen, was du brauchst, deswegen brauchst du Supplements und das ist noch mein eigenes Thema, da gehen wir halt nicht drauf ein.
Was ich bemerkt habe bei mir, weil ich hasse Einkaufen, ich mag das gar nicht, weil es so viel Zeit bindet. Und ich habe bemerkt, dass ich bei mir deutlich an Geschwindigkeit zulege. Ich schreibe mir, also ich habe so eine Foodlist auf dem Handy und das sind Sachen, wo ich einkaufe, wo ich weiß, das ist gut. Und dann gehst du durch und du hast ja nur die Wahl von dem. Nicht, was im Edeka ist oder in den ganzen Supermärkten, sondern du hast einfach nur das auf der Liste und das kaufst du ein und nichts darüber hinaus. Und dann kaufst du dir einfach keine Scheiße. Also das ist die Regel. Und eins habt ihr zum Beispiel auch nicht, das mag ich nur ergänzen. Und zwar, wir haben ja jemanden, der dort sehr genau diagnostizieren und kann genau auf deinen Körper individuell schauen, passt dieses Lebensmittel. Und bei denen sind wir alle, ihr nur öfters wie ich. Und dann werden die Lebensmittel mitgenommen und dann wird geschaut, ist das Lebensmittel gut für deinen Körper? Wird getestet? Ja. Und dann kommt es auf die Foodliste. Und ihr habt ja vorhin gesagt, es gibt verschiedene, es ist wie Religion, wo will man sich ernähren, was ist das Richtige für dich? Und dann gibt es dieser Sommer, konnte dieser testen. Und das, was wir für unseren Körper festgestellt haben, ist das, unser Körper, Rinderfilet, sagt er ja. Also, ja, also meine Geschmacksknospen sagen ja.
Schweinerippen, nein.
Nein, ich höre dich, Anton, und ich finde, einen Punkt mal kurz betonen, ich finde das mega, also abgesehen von irgendwelchen Dogmen, weil die sind überhaupt keine Fans von Dogmen, wenn du einfach nur hergehst und einfach für dich testest und einfach schaust, wie geht's dir damit? Was? Und zwar musst du dir kurz fertig formulieren, du musst es für dich sauber testen, das heißt, du musst eine These formulieren, wie ist es, wenn ich Gluten wirklich weglasse? Und da musst du es ja wirklich weglassen, nicht nur für 3 Tage, sondern wirklich mal für 8 Wochen. Konsequent. Und wenn du es konsequent weglässt, dann hast du noch 8 Monaten oder 8 Wochen ein Ergebnis, kannst du sagen, okay, es geht mir tendenziell besser, gleich oder sogar schlechter. Hm. Oder bei Alkohol oder bei sonst irgendwas. Und das ist in meinen Augen viel wichtiger wie irgendwelche heftige Diagnostikmethoden oder irgendwie Dogmen. Ja,
allerdings, was ich meine ist das, es gibt ja zum Beispiel, du hast eine Philosophie, wie du hast du die ernähren. Dann gehst du her und sagst, okay, so wenig Chemikalien wie irgend möglich, so viel Nährstoffe wie irgend möglich und es soll deinen Körper einen echten Mehrwert bringen. Und dann tust du das durch die ganzen Filter durchhören und dann sagst du, okay, grüner Haken. Und was ich eben damit meine ist das, man wen hergeht und man lässt dann die Lebensmittel checken. Avocado, Orange, diese ganzen Themen. Lass du checken, mag dein Körper das. Das machst du ja einmal. Mhm. Und dann hast du eine Foodliste und dann musst du nicht mehr glauben, ich denke oder ich glaube, sondern ich weiß.
Ja, absolut. Aber das geht auch wieder Punkt zurück.
Den Punkt habe ich aber jetzt verstanden, Anton. Du hast ihn jetzt gerade nochmal wiederholt.
Ja, weil der Ludwig da nochmal einen Bogen gemacht hat.
Was ich mega cool finde generell, weil das ist ja, wir machen einen Podcast über Gesundheit und dann sagst du, ja, ihr seid ja keine Ärzte und so weiter. Wisst ihr, was ich mega cool finde? An erster Stelle kommentier mal gern, wenn wir über Supplements sprechen, weil wir sind natürlich mit Profis am Start. Wir selber, wir haben nur die ganzen Informationen und beziehen es eben selber, weil wir da im Rapid Hole sind. Aber eine Geschichte, und die übersetze ich für mich aufs Alle, und der Heiner Lauterbach hat ja auch im Podcast gesagt, hey, er hasst Dogmen. Ja, er hat auch mal eine Fluppe. Und ja, eben. Er trinkt eben auch mal einen Rotwein. Und ja, und vielleicht sogar einen Ticken zu viel Rotwein. Aber was, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Und ich finde, ich habe auch so ein Bild im Kopf, Brian Johnson, ich finde es mega inspirierend, was der macht, mega extrem. Manche Sachen finde ich cool, manche weniger. Ja, gibt es ein Beutel, da, wo Brian Johnson.
Du musst kurz erklären mit Brian Johnson.
Brian Johnson, ne? Ist ein Tech-Milliardär aus den Staaten und der hat die Bewegung gegründet, Don't Die, also nicht zu sterben, und der lebt nach Protokoll. Und das ist absolut krass, jeden Tag dasselbe Essen, gleicher Ablauf, keine Sonne, extrem, extrem, extrem. Und der ist der Brian Johnson, kannst gerne mal googeln. Und das Coole ist, Brian Johnson hat so ein Foto, Brian Johnson, und daneben so ein 105 Jahre alter Italiener mit so einem Rotweinglas, der seine Pasta futtert, wahrscheinlich seit 60 Jahren, wo du sagst, hey, du lebst ungesund, wo der sagt, hey, ich bin 105. Schick mir ein Foto,
ist von, diese Blue-Song-Geschichte und so.
Schick mir ein Foto von dir, wenn du 105 bist. Und dann unterhältst du dir mit Ohren und sagst, ja, der lebt in einem Bereich von Italien, wo halt das echte Nahrung ist, echtes Olivenöl, gepanschtes Olivenöl. Und das Spannende ist, wenn du das auf dieselbe übertragst, deswegen ist dann die Inhalte ja cool, was wir raushauen, weil das funktioniert für dich. Das funktioniert für dich. Viele Leute meinen, du rennst zum Arzt und der verschreibt jedem Mensch das gleiche Medikament und meint, das hilft bei jedem gleich. Das ist eine komplette Fehlannahme. Hier geht es ja um Selbstverantwortung und du gehst rein, das Beispiel von dir, du prüfst es, ob es für dich passt. Du verlässt dich nicht auf irgendeinen Hersteller, der sagt, das ist für alle geeignet. Sondern du checkst es ab. Und wenn du das futterst und du sagst, hey, meine Augen schwellen an, dann weißt du, das killt dich.
Ja.
Und wenn du da so rangehst, Selbstexperiment, dann kommst du einfach immer weiter. Und wenn die anderen sagen, ja, Kuhmilch ist illegal oder unpasteurisiert, unhomogenisiert, wenn du die da mit dem Bio, also bei uns gibt es einen Biomarkt ums Eck, da ist, wie heißt das, unbehandelte Milch, Rohmilch.
Ja, das ist
scheinbar
Vorzugsmilch.
Genau, Vorzugsmilch, scheinbar illegal in Deutschland. Und dann sage ich, hey, aber da stecken ja immer hier welche drin. Wer kauft denn das bei dir? Sagt der Profisportler. Da gehen wir in welche rein.
So. Ja, aber diese, darf ich noch mal einen Punkt sagen, den du vorher gesagt hast, und zwar mit deinem irgendwie Tribe aus irgendwie Afrika oder so, wo du die, das Mikrobiom gesprochen hast. Und das ist ja, weil wir reden ja ganz viel über Nahrung und Nährstoffe und so weiter. Das eine ist das, was du isst, und das andere ist das, was du aufnimmst. Also, was ist dein Mikrobiom? Hm. Inwiefern kommt dein Mikrobiom ist in der Lage, die Nährstoffe zu verwerten? Und das ist ja der nächste Punkt. Du isst, du bist ja nicht, was du isst, sondern das, was du verdaust.
Was dein Mikrobiom draus macht.
Exakt. Und das ist ja, und jetzt ist die Frage, wie kannst du ein sauberes Mikrobiom eben pflegen? Und das ist die Antwort. Eben, ist kein Müll, ist kein Zucker, weil du ziehst ja deine eigenen, ich sag mal, Mikrobiomstämme, gut oder schlecht, züchtest du jeden Tag mit Zucker oder mit eben irgendwie Nährstoffe.
Vor allem der Darm, der wird ja auch verletzt, beziehungsweise auch gereizt. Das ist ja dann ein Riesenthema. Mit
Gluten,
Ich habe das Gluten-Experiment gemacht, hat sich auch gefühlt wie eine Drogenentzugskur. Ich darf jetzt wieder...
Geh mir bitte doch kurz darauf ein, weil wenn ich jetzt sage, du machst 8 Wochen oder so kein Gluten, geht es dir erstmal besser oder schlechter?
Nein, das fühlt sich auch, wie wenn du sagst, mir gingen meine Drogen ab. So fühlst du dich.
Also es ist übrigens so oft so, das hat erst der Dr. Manuel Burzler, der dann hier sitzt, und dann sagst du, oh, du bist in einem Heilungsprozess, und dann gibt es aber so Entgiftungsphasen, da schiebt der Körper so viel durch, dass es dir gefühlt erstmal schlechter geht. Mhm. Das sind so Reaktionen. Entgiftungsreaktionen. Und das verwechseln die Leute dann oft mit, oh, das funktioniert nicht.
Ja.
Ganz im Gegenteil. Also es funktioniert, jetzt hat der Körper endlich die Zeit, das rauszuknallen. Dann geht es dir mal scheinbar schlechter für ein paar Tage. Und dann geht es eben besser wie vorher.
Also ich konnte mein Ergebnis sagen, was das letztendlich war. Ich habe es konsequent durchgezogen ab Tag 1, weil ich habe Kopfschuppen gekriegt davor.
Ja.
Weil ich einfach auch Weizen, und das war halt, die Welt geht unter, ich liebe Pasta und so weiter. Aber ich habe das dann konsequent umgesetzt. Spannend ist, ich habe, glaube ich, in 8 Wochen 2,8 Kilo abgenommen.
Ja, und du warst ja, du hast ja genauso ausgeschaut wie jetzt, du warst jetzt ja nicht
pummelig. Genau, das ist einfach nur entschlackt. Und das nächste war, ich bin in der Früh aufgewacht, ich war ordentlich, das hat einen Impact auf alles.
Und das Energieniveau ist so anders, das kann man sich, also wie man, nur mal, wir haben die großen Entzündungsdriver, die großen Probleme, die Unverträglichkeiten, nehmen wir es einfach mal, weglassen würde. Und es ist da wirklich für so einen langen Zeitraum, damit du das ja wirklich erfahren kannst.
Weißt du, was ja der große Punkt ist? Du musst mal, geh mal ins, ich war im Deutschen Museum, weil man sagt, woher kommt das Ganze? Wären die Menschen sensibler, haben die früher mehr vertragen? Nein, es sind mehr Umweltgifte. Und das Spannende ist, geh mal ins Deutsche Museum und schau, was mit den Körnern gemacht werden darf, ohne dass reguliert wird. Also immer Genmanipulation. Das ist einfach gepanschte Scheiße, die wir uns da teilweise, die einfach unverträglich für uns ist, weil unser Oma, die ist 95. Das fit wie ein Turnschuh. Die hat all das, was du sagst, das hat die nicht berücksichtigt.
Die will das
zu Ende führen. Das bedeutet, du gehst, die hat von Bauernhof, von der Landwirtschaft die Milch getrunken. Die hat die gelbe Röhm gegessen, die hat die Kartoffeln gegessen vom Feld. Die hat alles, was regional da war. Die hat da nicht sie vom Arzt beeindrucken lassen, ja, sie sollte die rohen Eier weglassen. Nein, die ist extrem fit. Sie sagt, sie hat recht mit dem, was sie macht.
Sie hat ein extrem starkes erstens Eigenverantwortung und zweitens Körperwahrnehmung. Die kann wahrnehmen, was vor ihr liegt und das einordnen. Und ganz ehrlich, unsere Oma macht so viel von dem, was jetzt Biohacking heißt.
Genau, die macht das also schon seit. Und was ich da nochmal sagen muss, was für mich ein Thema, auf Thema Gluten, ich bin noch einer, sagt, du musst das richtige Mindset haben, das ist alles Bewusstsein, andere essen Müll und sind trotzdem mega gesund. Ich glaube, wir leben in einer Welt, wo Ernährung einen riesen Impact hat auf unsere Psyche auch. Du merkst es auch, schau doch nur mal nach links und rechts, wie die Menschen nervlich durch sind. Das bedeutet, du, irgendwas, da ist wesentlich mehr dran. Das bedeutet, was ein riesen Aha-Erlebnis für mich war, weil du kannst ja die Navy Seals segnen ihr Essen. Auf 15.000 Bovids-Einheiten. Die segnen das Essen und manche, also ich finde es total spannend, und auch Diskussionen führen mit Menschen, die von Bewusstsein her schon richtig gut drauf sind, segnet dein Essen und es bekommt dir besser. Das ist jetzt weiche Wissenschaft, wenn du darüber heute
nicht sagst. Das ist ja Studien.
Was ich spannend finde, ist das, dass du sagst, Bewusstsein ist wichtig, ja, und was du dir reinschiebst, hierrei. Oder
du musst kurz sagen, was du hingedacht hast, was du über die Augen konsumierst, ja, was du über den Mund konsumierst und über die Ohren, also Information und quasi, ja, Nahrung.
Und auf der anderen Seite muss ich mega finden, ich finde, da gibt es, wer es vielleicht kennt, Dr. Mareike Awe, die intuitive Ernährung, und die haut sich auch mal Schokolade rein. Und was ich auch krass finde, weil wenn du sagst, der ganze Lifestyle, oder ja, du verzichtest jetzt da drauf und da drauf und du genießt das Leben nicht mehr, dann geht es dir schlechter, wie wenn du sagst, weißt du was, lass mir die Kirche im Dorf am Donnerstag, die ein Bomber, ich hau drauf, ich schiebe mir rein, worauf ich Bock habe. Ist auch ein Punkt. Also das ist extrem komplex. Und nochmal, wer heilt, hat recht. Wer seinen Körper hat.
Zudem, das sind auch zwei, glaube ich, sehr total unspektakuläre, wesentliche Punkte. A, wann isst du? Also zum Beispiel, glaube ich, wir alle essen 3 Stunden, bevor wir ins Bett gehen, nichts mehr.
Spätestens, ja.
Ja. Und dann, wie viel? Und dann die Art und Weise. Also zum Beispiel Dr. Müller-Wohlfahrt, der hat gesagt, er hat mit jedem Mitleid, der irgendwie beim Gehen oder zwischendrin was isst.
Ja, ja.
Und er sagt, es ist schade, es ist wirklich schade, weil die verstehen nicht, was sie machen. Du, wenn du die Nahrung in der Zwischenzeitlich so reinknallst, dann ist es auch schwierig. So hast du da bewusste Zeit dafür nehmen und die meisten Leute, die sitzen ja auch.
Also kurzum mal, diese Bewusstheit, um das vielleicht ein bisschen abzuschließen, was extrem Erfahrung für mich immer war, also ich habe es jetzt so länger nicht mehr gemacht, aber so 10 Tage Fasten, einfach mal keine Nahrung zu sich zu nehmen. Und wenn du dann wieder Nahrung isst, das erste Mal wieder, du merkst, also erstens, wenn jetzt länger nichts isst, dann stirbt dieser Körper. Also du stirbst. Und dann sagst du, du stellst dann an dem Moment fest, das weiß ja jeder, aber im Alltag geht es unter, die Nahrung ernährt dich.
Hier ganz wichtig, wenn du abnehmen willst, mach es gerne in ärztlicher Begleitung, nicht so wie der Ludwig. Weil ich sage es deshalb, weil es gibt doch so witzige Hinweise, bitte beim Erreichen der Baumkrone das Klettern einzustellen. Also an der Stelle
vielleicht. Das ist natürlich nur meine Erfahrung. Wir sind ja keine Ärzte, ist ja logisch. Haben wir mehrfach betont. Der Punkt ist, dass du dann merkst, dass die Nahrung deinen Körper nähren soll. Und zu dem Punkt, was du vorher gesagt hast, also wenn du hier versuchst, den Körper zu nähren, wie schaut denn das intuitiv aus? Ist es ein Hotdog zwischendrin? Not. You don't. Und das ist so, ich glaube, das ist so die Überschrift von dem Ganzen. Und dann habe ich das auch cool gefunden, was du gerade gesagt hast, Simon. Wer heilt, hat recht. Wenn du hast den intuitivsten Zugang zu dir selber. Du hast auch die meisten Informationen über dich selber. Schau mal unsere
Gesundheitsminister. Schau weltweit, geh in Google und schau alle Gesundheitsminister an. Muss ich sagen, I don't believe you.
Okay. So gesund ist es nicht.
Ich freue mich für die, wirklich. Also was ich mega finde, Ernährung mal so, ein letzter Punkt, werden uns gleich schockieren, Alkohol. Ich finde das mega cool. Wie geht's ihr mit Alkohol um? Und dann sage ich, wie ich damit umgehe, weil eins vorneweg, da haben wir immer wieder drüber gesprochen, es leben ja viele Menschen ein Leben, wo sie keinen Bock drauf haben. Also schau den Leuten auch am Montag, die Kindern einfach, die schaust du ins Gesicht und sagen, also Bock haben die jetzt nicht, sondern eher hochtierende Wochenende. Ich glaube, Alkohol ist für viele Menschen ein Betäubungsmittel und ist eine legale Droge. Da gibt's ja so, weil auch die Legalisierung von Cannabis, sagen, heißt doch, ich habe nur Korn gesehen, der einen Joint geraucht hat oder Cannabis und gewalttätig geworden ist. Da gibt's ja unterschiedliche Lager. Aber ich persönlich glaube, dass der Alkohol für viele Menschen wichtig ist, um ihr Leben zu beteuern, weil es einfach scheiße ist und damit nicht klarkommen. Und wo ich sage, Gott sei Dank haben die vielleicht für sie das Medikament gefunden, um besser durchs Leben zu kommen. Ludwig, wie siehst du das Thema Alkohol für dich? Wie gehst du damit um? Und was sind da deine großen Fragen?
Ich finde es eine Mega-Frage. Ich finde das Thema Alkohol mega, weil das immer so ein bisschen unterschwellig ist. Und ich kann es für mich mal meine Erfahrung einfach teilen.
Ja.
Und zwar meine Erfahrung ist, dass ich vor wahrscheinlich so 10 Jahren habe ich immer wieder gerne eine Flasche Rotwein aufgemacht. Die habe ich nicht selber, die habe ich nicht getrunken am Abend, aber du trinkst halt einfach 2-3 Gläser. Oder ein Bier.
Ja, wir sind in Bayern.
Wunderbar. Absolut. Und ich habe da per se an und für sich ja gar nichts dagegen, nach wie vor nicht. Aber der Punkt ist, ich kann jetzt im Nachhinein sagen, dass dies nicht ein Genussmittel war. Es war im Prinzip eine unterschwellige Angst.
Bestätigst du das, was ich gesagt habe, dass du auch dein Leben betäubt hast?
Vollgas. Also betäubt das Leben nicht, aber die Angst, die da war.
Ja.
Ja, also die Alkoholiker. Man muss einfach ganz ehrlich sagen, hey, Leute, Leben ist hart, ohne Scheiß. Also auch das, was wir hier machen, das ist hart. Ich habe jetzt Angst, ich bin mir dessen voll bewusster. Und dann auch eins ganz klar vorneweg, ich glaube nicht, dass es dem einen besser geht als dem anderen, weil setz dich wirklich mal in die Schuhe von einem anderen, du nimmst immer deine eigenen. Immer wieder. Also du sagst, nimm 100 Paar Schuhe und du nimmst dann, ich suche mal die besten aus, es gibt, du nimmst immer die besten und es ist immer wieder nur dein Leben. Das heißt, du musst die Probleme sowieso fixen.
Bleib mir beim Alkohol.
Und beim Alkohol ist es eben so, das ist eben das Thema, du musst, oder ist es extrem sinnvoll, sich dessen bewusst zu sein, ist es jetzt ein Genussmittel, weil es gerade feiern tue, oder ist es so ein kontinuierliches Tag zu Tag, Woche zu Woche irgendwas zu betäuben. Und ich glaube, das Zweite, und dann ist die Frage, ist es schlecht?
Nein, die Frage ist, wie gehst du damit um?
Ja,
also, weil zum den Betäuben kann ich auch eine kurze Geschichte sagen. Ich habe einen älteren Geschäftspartner gehabt, der hat seinen Vater verloren. Und ich habe den ein Dreivierteljahr nicht gesehen und dann wieder. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und er sagt, Simon, ich habe ein halbes Jahr jeden Tag eine Flasche Wein weggetan. Weil er sagt, was sei Lösung, um, wenn nicht 2 Flaschen, dass der da drauf klarkommt. Und das war, ich meine, wahrscheinlich ist Alkoholismus, so viele Menschen sind Alkoholiker. Selbst wenn du sagst, ich trinke jeden Tag nur ein Bier oder 2 Bier, was sagen wir, in Bayern, Kim, das ist nicht mal ein Mass. Aber es ist von der Skala 1 bis 10, was ist die Definition vom Alkoholiker? Wenn du dir das jeden Tag reinziehst, kannst du das rein sagen. Aber sag mal zu dir, hast du dafür die Regeln oder wo du sagst, hey?
Also ich muss ehrlich sagen, Gott sei Dank habe ich, und es ist gar keine Leistung an und für sich, aber ich war nie derjenige, der besonders Affinität für Alkohol hat. Ja, also es ist nicht so, dass ich sage, oh geil, Wodka. So, oder geil irgendwie, ich mag so schon Bier, aber nach dem dritten sage ich, ja, hey, langweilig. Also trotz allem. Deswegen, wie habe ich das für mich gelöst? Ich trinke einfach, wenn ich alleine bin irgendwie oder zu Hause, ich habe keinen Alkohol daheim. Das ist, ich habe zwar schon eine Flasche Rotwein, wenn Gäste kommen oder ich habe kein Bier daheim.
Okay, mega cool. Du hast keinen Alkohol daheim. Dadurch fällt es dir leicht. Einfach, wenn du sagst, boah, jetzt war es schon cool. Jetzt hat es 28 Grad draußen auf der Terrasse, ein kühles Bier. Aber es ist einfach nicht da. Das ist dann vielleicht in der
Schule. An und für sich, ja. Ich habe zwar Alkohol, wie gesagt, aber das...
Ja. Anton, wie geht's bei dir?
Also ich habe jetzt mir in der letzten Zeit damit befasst und zwar Alkohol, habe jetzt aber Studien gesichtet und zwar egal in welcher Menge, Alkohol macht dich kaputt.
Also, vor allem, den ich das kurz noch sagen darf, was ich bei mir gemerkt habe, und das war auch ein großer Grund, warum ich überhaupt damit so groß beschäftigt hat, weil, was du gerade gesagt hast, egal welche Menge Alkohol, das hat bei Schlafqualität so zerstört.
Hm.
Das war, also mein HRV war so unfassbar schlecht, nach nur einem halben Bier und ich denke mir so, what the heck?
Ja, bei mir im Aura-Ring, bei jedem Junggesellenabschied war ich klinisch tot, aber bei der war Ausreißer.
Das ist wirklich, und das ist auch wieder Differenzierung, das heißt wieder, was so Tiergut und so weiter und so fort.
Also einmal gibt es ja die Grundphilosophie Alkohol und Alkohol ist, glaube ich, in jeder Menge you don't. Und dann gibt es die Qualität vom Alkohol. Also zum Beispiel Bier hat extrem viel Östrogen. Ich habe jetzt eine Zeit, weiß nicht, wenn man am Abend irgendwie in SAP-Garten Basketballspur ist, dann trinke ich da schon gerne einen Radler oder ein Bier, aber ich habe kein Bier zu Hause. Genauso Rotwein, du kriegst immer wieder Flasche geschenkt, aber ich mache für mich keinen Rotwein auf. Jetzt, also je weniger, desto besser und eigentlich gar kein Alkohol. Und was da ist auch wieder das, zum Beispiel, ich bin jetzt überhaupt kein süßer Typ, also ihr wisst es, man kann mir Schokolade oder irgendwas hinstellen. Aber am Abend ist es so, dass wenn du dann irgendwie um 9 Uhr mit Chips oder so da hast, dann machst du die Chips auf. Bei Alkohol, wenn du dir dann denkst, so, ja, du kannst dir jetzt ein Bier aufmachen, dann wenn es da ist, dann kannst du dir ein Bier aufmachen. Aber wenn es halt nicht da ist, dann kannst du dir das nicht aufmachen.
Sagen wir beim Thema, schaffe die Umstände, ah, du sagst kein Alkohol da oder Flaschen Wein, Aber die mache ich nur auf, wenn Ludwig und Anton kommen, Simon kommen,
Gott sei Dank. Und da muss ich ja sagen, da mache ich es ja gern. Also ja. Ich habe jetzt kein Dogma von, oh, kein Alkohol ist böse. Nein, das, wie nochmal, das funktioniert nicht. Glaube ich auch nicht. Aber anyways, Simon, ja. Wie machst du das?
Also ich bin auch, ich habe mir auch gewohnt, unter der Woche, also von Montag bis Freitag, keinen Alkohol zu trinken. Und ich habe das die ersten Jahre konsequent gemacht. Mittlerweile so, wir waren im Englischen mit Geschäftspartner im SAP-Garden. Dann sagst du, ja, machst mit, muss vipen und so, dann mach nur Ausnahmen. Aber also so hast du unter der Woche verzichte drauf, nahezu. Und was, wenn wir mal was zum Feiern haben oder so, ich bin auch da nicht dogmatisch, weil die Dosis macht das Gift. Worauf ich extrem Acht gebe, da geht's mir so. Ich versuche Bier komplett wegzulassen. Warum? Weil alle Menschen, Frage. Beobachte die Männer in deinem oder mal links und rechts zwischen 30 und 40, die sie vielleicht da das jeden Tag reinziehen, was passiert mit denen? Und darauf habe ich keinen Bock. Und das ist einfach, das hat eine Gefahr, dass du halt einfach mehrer isst und dass du eine gewisse Körperbau kriegst, den ich extrem unsexy finde. Und das zweite.
Für dich
für mich unsexy,
absolut.
Gibt ja verschiedene Geschmäcker. Genau, manche finden das genial. Und ich finde Wein, zum Beispiel Rotwein, den genialsten Alkohol. Also ich finde Rotwein, in Südtirol. Und wenn du bei denen bist, dann kriegst du mittags so einen kleinen Schoppen Rotwein. Und da gibt es ja dann die heilige Hildegard von Bingen, die sagt, das ist gut. Und die hat schon...
Weil die Hildegard von Bingen, die ist schon sehr weit hergeholt. Also,
das ist egal, das ist wieder, bei denen so.
Ich verstehe,
was du meinst.
Ja.
Und ich muss sagen, die sind auch wirklich fresh in der Birne. Der tut mit 78, zitiert ja nur einen ganzen Goethe. Und ich will sagen, mach du das mit dem Alter, sag ich, dann alles gut. Behaltet recht. Aber dieses Rotwein finde ich genial und hat auch keine große Auswirkung auf die HRV. Also das habe ich so
bei
für
dir,
mir,
ja.
Bei mir. Und unter der Woche gar nicht. Und sonst Rotwein finde ich mega. Ist ja gut, drüber nachzudenken, was man für bringt und in einem coolen, ich finde, das schmeckt extrem gut, hat in Kombination zum Essen und das ist so, und das ganze andere, also überall wo Zucker ist, Wodka,
das ist halt das Nächste,
genau,
weil,
mal kurz zu Ende, Wodka, Cocktail, alles ja. Was gepuncht ist, also zum Beispiel Glühwein, wir waren es als erste Mal auf dem Christkindlmarkt.
Katastrophe, absolute Katastrophe.
Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich weiß also, nur, eins weiß ich,
boah.
Der, den betreibt, wo ich viel Gewinn mache.
Ja, also das
und
ist
der, der einkauft, kauft schlechten Alkohol. Und deswegen alles, was gepuncht ist, die harten Sachen wie Wodka, alles weg, wirklich ganz reduziert.
Wobei du, also Gura, ich glaube, ist es Wodka oder Tequila.
Nein,
ist
da gibt's einer
der besten Alkohol, es ist besser wie
Gin
Wein.
Gin ist, glaube ich, so ziemlich das Beste.
Gin und Tequila, muss ich nochmal schauen, aber ich bin leider kein Fan von, leider, ich bin kein Fan von Alkohol, deswegen interessiert mich das gar nicht, aber Wein hat nämlich nicht den reinsten Alkohol. Das ist nicht so gut.
Wieder drauf,
wir haben Wein, also ihr, das ist halt auch
jetzt mal zu unserem Cousin
Biomarkt. Müssen wir uns, okay, wir haben keine Ahnung von dem.
Wir haben keine Ahnung
von dem. Du hast deine subjektive Wahrnehmung ist genau so. Ich weiß, dass vom Beispiel von Dave Asprey weiß ich, dass, ich glaube, es ist Tequila. Ist einer der gesündesten Alkohole oder harten Alkohole, die es gibt. Und dann kann sich jeder das für sich nochmal anschauen, was dann das Gute ist. Allgemein kann man sagen.
Da gibt es ja ganz krasse Sachen.
Ja, genau.
Die sogar gesund sind. Aber
Wein weißt du auf alle Fälle, die Weintrauben, die werden besprüht, die werden behandelt. Das ist nicht das Reinste.
Ja, genau, gut, der Punkt ist
das Nächste dann.
Fahr nach Südtirol und schau da hier und schau einfach mal da hier. Und dann siehst du, dass da auch Schwade ist, was mega ist. Aber an irgendeinem Tod muss man sterben. Zum Beispiel, da gibt es auch so einen Demeter-Rotwein. Da war ich war lange der Überzeugung, Bio-Weine sind einfach schlecht. Die schmecken nicht. Und dann war ich eines Tages so bei Martin und so, Martin, du. Und er hat auch diesen Glauben gehabt, Bio-Weine schmecken nicht. Und er sagt, schau mal, Simon, ein Hobby. Den trinkt da unsere Oma. Unsere Oma ist so alt. Ja, damit. Und der ist wirklich, ist ein sensationell, ist ein Primitivo. Kostet 10 Euro die Flaschen. Und wenn du so ein Blind-Testing machst, wenn da mal jemand da ist, so richtige Weinkenner, sag ich, probier mal, ist ein ganz hochwertiger Wein. Und dann, du hast oh, boah, der schmeckt so gut, kannst du mir den empfehlen? Also,
witzige Anekdote, wir waren mal bei einem fernen Verwandten von uns in Silicon Valley eigentlich, das ist fast Silicon Valley, in Palo Alto, also ja, Silicon Valley. Und dann, das ist direkt, wo die Weingüter sind, also der wohnt zwischen die Weingüter. Und das
David
war so ein
Bruce.
Typ, war voll der Feind von Chemikalien, weil er selber mit Chemikalien gearbeitet hat und er weiß, was das bedeutet, wenn du was spritzt. Auf jeden Fall hat er eben ein Weingut gehabt, nebenan, die haben nicht gespritzt und dann haben sie dann mal die Weintastings gehabt. Und das waren jetzt so abartig teure Weine. Und dann hat der Franz Schuders, hat er geheißen. Und sagt der Franz so, okay, man sie mal und dann schmecken sie mal alles raus und den weißen Pfeffer und dann keine Ahnung was. Und er hat dann mal gesagt, er ist aus Bayern gekommen, war da auch super, ja, hoch erfolgreich, und hat dann diese Weintastings mitgemacht und einfach gesagt, wie er das schmeckt. Und dann sagt er, Jungs, der beste Wein ist der, der dir schmeckt. Und das war eine coole
Geschichte. Da hier einen Bogen rumzuspannen, Bier hat sehr viel Östrogen und Wein ist, sag ich mal, von der Qualität deutlich besser wie Bier. Und Bier hat nicht nur Östrogen, sondern Bier hat auch noch sagen wir mal Glyphosat und dann auch noch Weizen, Gluten.
Ja, klar. Es gibt zwar glutenfreies, aber Bier ist auch, es ist mega.
Wobei, da musst du da sagen.
Ich muss sagen, wenn wir auf der Wiesn waren, da hat es uns auch geschmeckt. Also ich muss sagen, es ist schon super. Ich liebe das, dass es Augustinerbrei gibt und Tegernsee und alles, was da draußen kreucht und fleucht, finde ich mega. Aber wir hier, wenn du am Sonntag ein Hells trinkst, glaube ich, passiert dir nichts. Nein, es ist so, wie wir meinen.
Passiert dir
nichts. Schau her, da hat es auch eine Werbung gegeben, wir waren das so mit Stäuber oder irgend. Der hat gesagt, ein Maß, mit zwei Maß kannst du noch Auto fahren.
Ja, genauso wie Rauchen gesund ist. Das war damals auch gesund.
Das ist ein anderes Thema, aber ich will nur sagen, die Dosis macht das Gift. Und die Frage ist ja immer, es gibt so hochtrainierte Typen, das ist ja immer ein Unterschied. Bewegst du die Null und du machst es, hast du einen guten Organismus und machst es, es kommt ja immer drauf an.
Nochmal, du musst dich selber kennen, du musst selber einen intuitiven Zugang zu dir selber haben, du musst also für dich selber schauen, was funktioniert für dich und das ist ein großer Punkt. Was ist deine DNA-Lotterie? Verträgst du das gut, verträgst du es gar nicht? Ich kenne zum Beispiel einen, der trinkt ohne Witz. Ich weiß, dass der viel Bier trinkt. Und der ist einfach ein Pferd.
Die Frage ist bis wann?
Ja, aber trotzdem. Irgendwann, also klar. Es gibt Leute, die vertragen es gar nicht und es gibt Leute, die vertragen es viel besser und du musst halt auf dich schauen, wo stehst du da? Grundsätzlich kann ich einfach nur noch mit betonen, Alkohol, wie du gesagt hast, Anton, ist einmal grundsätzlich ein sehr sensibles Thema. Ist es jetzt viel zur Bewältigung von einfach Alltagsängsten und Stress benutzt? Ist es an der Stelle so schlecht, wenn es dir dabei hilft, dann ich sag mal kurz um, damit du überlebst? Also ist es super.
Ist vielleicht langfristig. Ganz wichtig, dass wir hier keine Empfehlung, wenn du Schmerzen hast, dass du das mit Alkohol betäubst, besprich das bitte mit deinem Arzt. Was ich spannend finde, ist, wir haben über mehrere Sachen gesprochen, wenn jeder jetzt eine Empfehlung sagt, wenn er sagt, hey, was ist aus deiner Sicht die Essenz von dem, was ihr da jetzt von euch gegeben habt? Ludwig, was ist der aus deiner Sicht größte Tipp in Bezug auf, wie soll man sagen, Ernährung?
Irgendeinen Weg finden, wo du selber merkst, ob
oder
es dir gut tut
besser,
oder nicht.
Um gesund zu bleiben. Was dazu sagen, du willst lang gesund sein mit all den Themen, die wir besprochen haben. Was ist dein größter Tipp?
Magst du es nur einmal komplett sagen für die Kamera?
Ja, also meine Frage lautet,
um so abzuschließen,
wir haben über Ernährung gesprochen.
Um abzuschließen.
Ludwig, hier abzuschließen, Abschlussfrage. Wir haben über Ernährung gesprochen, über Alkohol, über Entgiftung, über was haben wir noch gesprochen?
Marihuana, Drogen.
Über Drogen, über wie kannst du, was lässt du weg, auf was achtest du besonders, wann isst du, die ganzen Themen. In Bezug auf dem, was ist die größte Empfehlung, die du an unsere Zuhörer aussprechen willst?
Ich habe dieses Sprichwort nochmal ganz drauf, aber es ist so in Richtung, wenn du jemanden heilen willst, musst du ihm fragen, ob er das aufgeben will, was ihm krank macht. Wenn du nicht das aufgeben willst, was dich krank macht, dann ist alles, also kurzum, entferne dich von allem, was dich krank macht, so weit wie möglich und dann kommt im Prinzip alles andere von alleine.
Liebe Antwort, ist dein größter Tipp für unsere Zuhörer?
Gar nicht mal ein Tipp, wir haben ja da jetzt ja schon früh gesagt, sondern eher eines und zwar, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn du gesund und fit bist, du ein deutlich glücklicheres Leben hast und das, was wir in dem Podcast besprochen haben, glaube ich, ist ein Weg, um da gut hinzukommen. Zumindest für uns ist es das.
Das war's mit dieser Episode. Schreib gern rein, egal was für ein Thema, wo du sagst, hey, das interessiert dich, das sollen wir vertiefen. Wir freuen uns drauf. Und wenn du Freunde hast oder ein Umfeld, wo du sagst, das ist ein cooler Podcast, leite den gerne weiter. Und falls du nicht abonniert hast, klick auf die Klingel und damit tust du uns einen riesen Gefallen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Das war's mit dieser Folge vom Halleluja-Podcast. Wir hören uns nächste Woche.